ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Wir haben uns eine kleine Sommerpause gegönnt. Chris in Aachen war im Urlaub, ist Urologe. Ich bin Jochen Dominikus. Für alle die, die jetzt neu dabei sind, ich bin Journalist und Autor und zusammen sind wir die Pinkelpause. Chris, alles klar? War der Urlaub schön?
Ja, ich bin sehr, sehr erholt. Ich war auch so ein bisschen urlaubsreif. Vorher gebe ich zu und jetzt sitze ich hier in meinem kleinen Podcast-Zimmer und genieße die sommerliche Hitze hier zurück in Deutschland.
Das heißt, du bist wieder am Arbeitsplatz in deiner Praxis. Gibt es denn irgendwie ein Update, was du geben kannst zum Thema Corona bei dir?
Ja, Corona ist irgendwie so ein ständiges Thema, das einen so beschäftigt. Das hat man aber jetzt in seinen Praxisalltag schon so ein bisschen integriert. Es gab so ein paar Meldungen, Neuigkeiten zum Thema Corona, die auch die Urologie so ein bisschen betreffen. Da könnte ich mal kurz berichten. Also zum einen wurde SARS-CoV-2, also der Erreger von Covid-19, im Sperma nachgewiesen. Das gab so eine kleine Studie aus China. Mhm. 38 Patienten waren das nur, davon waren 15 in der akuten Phase, also gerade noch infektiös, und 23 waren bereits genesen. Und bei 6 Patienten konnte dann in der Samenflüssigkeit SARS-CoV-2 nachgewiesen werden. Und das finde ich schon erstaunlich. Also ja.
Das heißt, wenn ich Nicht-Urologe mir jetzt davon reinmachen würde, dann ich als Laie würde jetzt sagen, wir fragen uns, ob das übertragbar ist durch Sex. Wäre das eine Schlussfolgerung?
Tja. Das weiß noch keiner so genau, ne? Ist ja alles noch irgendwie im Fluss beim Thema Corona, aber zunächst mal hat man die dann nachgewiesen, die Viren, und theoretisch könnte dann SARS-CoV-2 auch ein sexuell übertragbarer Erreger sein. So richtig wissen tut man das noch nicht. Und dann kommen natürlich auch noch andere Fragen hinzu. Ist es also sexuell übertragbar? Oder zum Beispiel, wenn man eine Schwangerschaft auslöst, hat es eine Auswirkung für die Entwicklung des Fötus? Und solche Sachen, das bleibt natürlich jetzt alles, also schädliche Auswirkungen auf ungeborene Kinder und sowas, ist alles völlig unklar, kann man eigentlich nichts zu sagen. Mhm. Ja. Aber was man zum Beispiel von Ebola oder Zika-Virus weiß, werden auch im Sperma nachgewiesen und können auch auf diesem Wege übertragen werden. Das ist aber für Corona oder für SARS-CoV-2 noch nicht nachgewiesen.
Ja. Das heißt, dementsprechend wird jetzt untersucht und dann kriegen wir irgendwann Ergebnisse, was das möglicherweise für Auswirkungen hat.
Ja, das wird sowieso, die nächsten Jahre werden immer wieder solche Informationen reinkommen, reintröpfeln, und wir werden die natürlich auch hier in der Pinkelpause immer wieder updaten. Das ist das, was ich momentan dazu sagen kann. Also es wurde im Sperma nachgewiesen, ganz kleine Fallzahl, aber immerhin 6 von 38 Patienten war es im Sperma nachweisbar. Ja. Man diskutiert so ein bisschen, der Hoden ist ein besonderes Organ, der hat nämlich so ein sogenanntes Immunprivileg, nennt man das. Das heißt, die Zellen, die im Hoden sind, die sind so ein bisschen vor dem eigenen Immunsystem geschützt. Deshalb diskutiert man, ob das vielleicht ein Grund sein kann, dass die sich da auch im Hoden aufhalten können und dem Immunsystem da vielleicht so ein bisschen aus dem Weg gehen.
So, das erinnert mich gerade daran, dass ich letztens eine Meldung gelesen habe, dass man das jetzt auch schon beim Hund irgendwie angeblich nachgewiesen hat, bei irgendeinem Hund, der da gestorben ist. Aber gut, führt vielleicht zu weit.
Ja, Coronaviren bei Tieren sind ja auch schon nachgewiesen, genau. Aber Thema Hund, auch noch interessant. Gibt es auch eine kleine Schnittmenge zur Urologie. Es gab ja diesen, die Lotta. Lotta ist ein Labor-Labrador sozusagen. Der konnte Corona oder die Hunde, das gab es ja in der Tagesschau, gab es so eine Meldung, dass Diensthunde der Bundeswehr trainiert werden, um Coronaviren zu erschnüffeln. Und das, ja, die scheinen wohl da ganz gut zu sein. Die haben eine Trefferquote von 94% erzielt. Und das gibt es in der Urologie tatsächlich auch, solche Bestrebungen, dass man Prostatakrebs im Urin erschnüffeln lässt. Mhm. Klingt ja total abenteuerlich, ne? Aber es scheint zu funktionieren. Muss man natürlich, wenn man das so ein bisschen weiterdenkt, muss man sich natürlich die praktische Umsetzung dann mal für später so ein bisschen vorstellen. Muss ich dann Labrador in der Praxis halten oder
für deine Patienten? Kommen Sie mal zum Test, oder?
Zum Prostatatest und pinkeln Sie hier und der Labrador erschnüffelt dann, ob man da Prostatakrebs riechen kann. Aber total interessant. Also der, scheinbar irgendwas passiert da im Zellstoffwechsel, was die Hunde dann erriechen können. Ne? Die haben, also Menschen haben 5 Millionen Riechzellen und Hunde haben 250 Millionen. Mhm. Das muss man mal vorstellen, dass, wenn man sich das vorstellt, wenn so ein Hund durch die Stadt geht, das muss für den doch ein Albtraum sein, was der da alles so riecht. Und
ja, ich habe jetzt, meine Tochter hört ja, was ist was, und da hören wir jetzt gerade die Folge Haustiere, apropos Hund. Ja. Und da habe ich zum Beispiel dann auch gelernt, dass die Hunde, wie du gerade sagtest, eine tolle Nase haben, das wissen wir ja nicht alle, aber die verteilen ihre Duftstoffe mit dem Schwanz. Also dieses Schwanzwedeln sorgt auch dafür da, dass ihre Duftstoffe sozusagen in ihrem Revier verteilt werden. Das war für mich
ach,
neu.
Guck.
Ja.
Ne? Ach, guck.
Ja, schwanzwedelnd gehen sie durch die Gegend.
Schwanzwedelnd in der Pinkelpause, ja.
Sag mal, da machst du Urlaub, kommst wieder, haust direkt ein paar Neuigkeiten raus. Ist es schon alles oder hast du noch was auf Lager?
Wenn man es ganz komplett machen will zum Thema Corona und Urologie, gibt es noch eine Meldung. Und zwar gab es so erste Berichte, dass möglicherweise Viagra, also Sildenafil, der Wirkstoff, schwerere Verläufe von Corona-Erkrankungen abmildern kann. Und ich habe das auch nur so überflogen. Es hat offenbar mit diesem Stickoxid-Stoffwechsel zu tun, also dem NO heißt das, dieser Stoff, der also von Sildenafil beeinflusst wird. Und offenbar gibt es da möglicherweise weniger schwere Verläufe unter der Einnahme von Sildenafil. Aber bitte das hier auf gar keinen Fall als irgendeine Therapieempfehlung, sondern nur als kleines Schmankerl aus der urologischen Literatur bitte erstmal auffassen.
Wer sich mit dem Thema Viagra beschäftigt, der muss das nicht nur zu Hause für sich im kleinen Kämmerchen tun und mit seinem Partner, sondern der kann auch eine extra Folge Pinkelpause dazu anhören. Da wird nämlich alles haargenau erklärt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge das war. Einfach mal durchscrollen. Wir hatten das Thema auf alle Fälle auf dem Schirm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt natürlich dieser Hersteller von Viagra sich dann auch freuen wird, wenn es solche Gerüchte gibt und der möglicherweise nochmal richtig...
Ich glaub,
richtig
ja,
Kasse ich glaub, machen kann,
Pfizer ne? ist sowieso auch in der Corona-Forschung ziemlich aktiv. Also ja, keine Ahnung. Aber ist ein echter Tausendsasser, dieses Medikament. Ja, wurde ja ursprünglich zur Behandlung von Lungenbluthochdruck eingeführt, sogar in einer viel, viel höheren Dosierung, als es jetzt für die Potenzstörung eingesetzt wird. Ja, und mal schauen, was jetzt noch in Sachen Covid da von dieser Seite kommt. Ist ja sowieso aktuell eine große Bestrebung, dass man Medikamente umwidmet. Also dass man praktisch guckt, wie kann man vorhandene Medikamente für andere Krankheiten einsetzen. Das nennt man Repurposing, also dass man einfach nicht neue Medikamente erfindet, sondern guckt, was kann man mit den vorhandenen Medikamenten tun. So wie dieser verrückte brasilianische Präsident halt auch schon dieses Malaria-Mittel genommen hat.
Oh was Gott.
Ja.
Ach, Mensch.
So, aber wo waren wir denn eigentlich?
Ja, wir waren bei Folge 14, ja, und ich finde ich finde wunderschön, wie du die Untertitel, du schickst ja auch immer Dokumente, damit man sich darauf vorbereiten kann, und dann steht da so Untertitel zum Thema, dass der Überbegriff Geschlechtskrankheiten-Pilze, ja, und der Untertitel Redhead, der rote Penis.
Genau, jetzt treibt es dir schon wieder die Schamesröte in gewisse Körperteile.
Zwei Wochen im Urlaub das Wort Penis nicht in den Mund genommen und jetzt...
Jetzt kriegst du schon wieder die Schamesröte am Redhead.
Was hat es denn damit auf sich?
Nee. Ja, die heutige Folge, die geht wieder richtig unter die Vorhaut. wir reden heute über Pilze und... das ist, glaube ich, deshalb auch wichtig. Also erstmal, Pilze sind keine Geschlechtskrankheit. Pilzbefall der Geschlechtsorgane hat auch nichts mit mangelnder Hygiene zu tun. Also das sind schon mal die zwei größten zwei größten Fehlglauben, die man direkt mal entlarven muss. Also eine Pilzerkrankung im Genitalbereich tritt relativ häufig auf. Also das kann schon sagen, 10-20% aller Frauen vor den Wechseljahren haben eine Kolonisation im Genitalbereich mit diesen Hefepilzen.
Eine Kolonisation, das heißt, die sind da schon
Die sind einfach
in Kolonien,
da, genau.
In Massen.
In Kolonien sind die schon da, genau, und machen möglicherweise Symptome. Die sind oft auch ohne Symptome, weil die auch zur normalen Hautflora dazugehören. Also auf der Haut, auch im Genitalbereich, gibt es ja nebeneinander von Bakterien, Viren und Pilzen. Und die Pilze dürfen halt nicht die Überhand bekommen. Und die bekommen nur dann die Überhand, wenn, wenn bestimmte Begebenheiten da sind. Also zum Beispiel eine übertriebene Hygiene zum Beispiel. Ne? Also wenn man mehrfach täglich, haben durchaus auch Patienten, die einen anstrengenden Beruf haben oder die Sport treiben und dann 2-3 Mal am Tag duschen und auch den Genitalbereich mit Duschgel und Seife und so weiter reinigen. Und die sorgen dafür, dass die Bakterien da getötet werden und die Pilze, die so ein bisschen resistenter sind, die überwuchern dann und die können dann Symptome machen. Und bei der Frau ist das ganz ähnlich. Wir sehen natürlich mehr die Männer in der Urologie. Die Frauen mit dem Scheidenpilz, die gehen ja eher zum Frauenarzt. Aber die Ursachen sind sehr ähnlich. Also übertriebene Hygiene, Anwendung von solchen Scheidenspülungen, also wo dann praktisch die normale Flora aus der Scheide rausgespült wird. Also hier gilt ganz klar das Motto, weniger ist mehr.
Was ich ja wirklich faszinierend finde zum Thema Hygiene, ich hatte mal ein Interview bei WDR 2 gehört mit einer Buchautorin, die war auch Ärztin und die ganz klar gesagt hat, ich schreibe jetzt mal ein Buch darüber, dass man sich eigentlich gar nicht so oft waschen muss und dass man einfach auch mal eine Woche ohne Duschen eigentlich in der Regel auskommt und die Haut das eigentlich total selber von selber alles regulieren kann. Und da habe ich mich dann schon so ertappt, dass so, stimmt, man steht jeden Morgen auf, man muss unter die Dusche, dann fühlt man sich auch einfach besser. Aber sie sagt ganz klar, das muss eigentlich gar nicht sein. Und wenn man das erstmal, wenn man das erstmal gemacht hat, dann merkt man, dass die Haut sich von selber wieder schön macht, glatt macht und dass dieses Ganze, dass wir einen völlig übertriebenen völlig übertrieben durch die Werbung auch völlig übertrieben mit der Hygiene da umgehen. Also ja.
Ja, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, weil das komplett korrekt und das ist für uns manchmal ganz schön schwierig in der Praxis, den Männern zu erklären, dass sie halt weniger Hygiene betreiben müssen gegen ihre Pilze. Na, das ist ja so ein bisschen paradox, das versteht man ja nicht ad hoc. Man ist ja dann versucht, wenn der Penis rot wird und vielleicht ein bisschen juckt oder so ein weißlicher Belag da drauf ist, dann denkt man, ja gut, ich muss jetzt besonders intensiv waschen. Ja. Aber genau das Gegenteil ist der Fall.
Wie merke ich denn, ja, Entschuldigung?
Nee, frag du.
Wie merke ich denn, ob ich jetzt einen Pilz habe oder nicht? Und erkenne ich das sofort als Pilz oder
Ja, schon ziemlich gut. Das ist so eine glänzende Rötung, die auf der Eichel und auf der inneren Vorhaut auftritt, oft mit so einer leichten Gewebsschwellung, wie wenn man so die Lippe ein bisschen geschwollen hat. Juckreiz kommt dazu. Und bei der Frau ist es manchmal so ein bisschen weißlicher Ausfluss und auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr.
Also im Prinzip ist das eigentlich immer da, nur wenn man zum Beispiel die Hygiene übertreibt, dann kann der Pilz sich dann ausbreiten und dann muss man dafür sorgen, dass er wieder zurückgeht? Verstehe ich es richtig?
Es gibt ja noch andere Auslöser. Also ne, kann natürlich auch beim Geschlechtsverkehr übertragen werden. Wenn jetzt besonders hoher, sagen wir mal, Pilzbefall auf der Eichel ist, kann man natürlich auch dafür sorgen, dass diese Mehrzahl an Pilzen dann auch in die Scheide übertragen wird zum Beispiel und dann auch bei der ansonsten gesunden Frau, die jetzt keine falsche Hygiene zum Beispiel betreibt oder sonst keine Risikofaktoren hat, dann auch Symptome macht. Und bei Frauen nach den Wechseljahren ist es dann oft auch ein Hormonmangel, ja, denn die Scheide, in der Scheide leben sogenannte Laktobakterien und die produzieren Milchsäure. Ja, also, und diese Milchsäure sorgt eigentlich dafür, dass das Pilzwachstum unterdrückt wird. Und nach den Wechseljahren, wenn die Schleimhaut der Scheide nicht mehr so gut durchblutet ist, dann geht halt das oder können die Laktobakterien da nicht mehr so gut wachsen in der Scheide. Und dann ist man auch anfälliger dafür, dass die Pilze, diese Candida-Pilze, überwuchern. Mhm. Und
Was gibt es denn noch für Ursachen, warum es dann irgendwann losgeht? Also Hygiene haben wir jetzt gesagt, möglicherweise Übertragung beim Sex. Was gibt es noch? Ja. Also
Hormonmangel und sehr wichtig, Zuckerkrankheit. Ne? Die Pilze fühlen sich offenbar sehr wohl, wenn der Patient zuckerkrank ist, weil die dann ja, offenbar auch Bedingungen finden, wo sie besonders gut wachsen können. Dann klassischerweise wachsen ja Pilze da, wo es warm und feucht ist. Und das ist ja in den Leistenbeugen oder im Genitalbereich der Fall, zwischen Fingerräumen oder zwischen Zehenräumen unter den Achseln. Also einfach, wo es so warme, feuchte Kammern gibt, da fühlen die sich ganz besonders wohl. Und wenn dann noch synthetische Kleidung dazu kommt, also ja, bei der Wäsche, wenn man da keine Baumwolle nimmt, sondern was Synthetisches, dann wird das Pilzwachstum dann nochmal mit begünstigt.
Brauche ich denn überhaupt einen Arzt oder kann ich das selber machen? Also kann ich das selber herausfinden?
Ja, wir müssen kurz noch die Risikofaktoren noch komplettieren. Da habe ich noch vergessen, zwei Sachen. Zum einen logischerweise Antibiotika. Wenn man Antibiotika gibt, was passiert? Antibiotika sind gegen Bakterien. Das ist auch immer noch nicht ganz in der Bevölkerung durchgedrungen. Antibiotika sind nicht gegen Viren, sind nicht gegen Pilze. Antibiotika sind gegen Bakterien. Und wenn man Bakterien unterdrückt, passiert genau das, was auch bei dem übertriebenen Waschen passiert. Bakterien werden unterdrückt, die Pilze haben mehr Raum, sich zu entfalten. Und dann kann es typischerweise nach Antibiotikagabe zu einer Pilzwachstum kommen. Gleiche gilt für Chemotherapien. Chemotherapie schwächt den Körper, schwächt das Immunsystem und da haben die Pilze dann auch mehr Chancen. Also auch jeder Patient, der ein Medikament bekommt, was das Immunsystem unterdrückt, bei verschiedenen Erkrankungen wird das ja angemacht, bei Rheuma, bei HIV, gibt ja verschiedene Erkrankungen, wo es notwendig ist, das Immunsystem zu regulieren, etwas zu unterdrücken. Und dann ist man aber prinzipiell anfälliger für Pilzerkrankungen.
Hast du denn so einen Tipp für die Leute, die möglicherweise große Scham haben, zu dir zu gehen, wie man das erkennt und es selber wieder wegkriegt? Oder muss man den Gang zum Arzt dann mal riskieren?
Nee, also muss man nicht, weil es ist riskiert. Muss man nicht, weil es ist ja nicht gefährlich. Also es ist ja in dem Sinne nichts, was die Gesundheit beeinträchtigt. Es ist halt lästig und ja, man kann man das schon erstmal mit einer etwas reduzierten Hygiene, mit einer ganz hautneutralen Intimseife arbeiten. Man sollte die Waschlappen, wenn man Waschlappen verwendet, häufig auskochen, also ne, Pilze werden bei Temperaturen von so 70 Grad etwa abgetötet, diese Pilz, die man möglicherweise im Waschlappen drin sind, also Kochwäsche da laufen lassen. Man kann lokal Pilzmittel verwenden, da gibt es also gute Salben, die dann auch zuverlässig die Pilze unterdrücken. Beispielsweise Clotrimazol heißt so ein Wirkstoff, die sind auch frei verkäuflich, da braucht man gar kein Rezept für. Oder Cyclopirox ist ein Mittel oder Nystatin sind so bekannte Mittel. Und das Ganze kann man möglicherweise noch kombinieren mit so einem desinfizierenden Mittel. Und damit kriegt man das meistens schon gut in den Griff. Frauen sind übrigens besonders anfällig zum Zeitpunkt der Periode und es wird aber hier empfohlen, dass man dann keine Tampons verwendet, weil die auch wieder Nährboden sein sollen für Pilze.
So, jetzt kommen viele Leute trotzdem zu dir, weil sie das erste Mal möglicherweise mit dieser Herausforderung zu kämpfen haben. Was machst du?
Ja, wir machen einen Pilzabstrich und dann erstmal guckt man sich das natürlich an. Guckt man also, wie sieht das aus? Meistens ist es schon eine Blickdiagnose. Da muss man gar nicht zwingend einen Abstrich machen. Wenn man Abstrich macht, dann macht man so ein Nativpräparat, heißt das. Dann guckt man einfach auf dem Objektträger, ob man diese Pilzfäden sieht. Oder man legt im Labor so eine Pilzkultur an und guckt, ob da Pilze wachsen. Das gelingt aber nicht immer. Also Pilze wachsen im Labor nicht so gut wie Bakterien beispielsweise. Dennoch wird die Therapie natürlich dann in Richtung Pilz gemacht, wenn das von der Blickdiagnose her eindeutig ist. Und dann fragt man natürlich noch nach Risikofaktoren, Zuckerkrankheit, haben Sie in den letzten Tagen Antibiotika genommen, haben Sie sonst Krankheiten, die das erklären würden, wie ist es mit den Wechseljahren und solche Fragen, damit man das Risiko so ein bisschen einordnen kann und dann auch eine vernünftige Beratung machen kann, wie man das in Zukunft verhindert. Ja, und bei Frauen kann man auch so Scheidenaufbaupräparate verordnen, also wo diese Laktobakterien drin sind, damit dieser Säurewert der Scheide wieder runtergedrückt wird, also in den sauren Bereich. Ja.
Und wenn man das einmal gehabt hat, Kommt es dann häufiger wieder oder sind die Chancen, dass es dann wiederkommt, bei allen Menschen sowieso grundsätzlich gleich? Also,
ja. Also erstmal ist da das Risiko, sagen wir mal, wenn wir jetzt alle Frauen nehmen, bekommen 75% aller Frauen mindestens einmal im Leben eine Pilzerkrankung. Wenn man mehr als 4 Pilzerkrankungen pro Jahr hat, dann bezeichnet man das als chronisch wiederholte, chronisch rezidivierende Pilzinfektion. Das betrifft immerhin noch 5% der Frauen. Also eine von 20 Frauen hat diesen chronischen Pilz. Und ich glaube schon, dass wenn man den einmal hatte, es so ein bisschen schwierig ist, die Haut wieder in so ein natürliches Gleichgewicht zu bringen. Und ich glaube eher, dass das der Grund für die Rezidive, also das Wiederauftreten ist. Und natürlich, wenn man die Risikofaktoren nicht identifiziert und nicht ausschaltet. Also eine Zuckerkrankheit sollte optimal eingestellt werden. Wenn ein Hormonmangel an der Scheide besteht, sollte das mit Hormongabe, Creme, Zäpfchen für die Scheide behoben werden. Man sollte diese Hygienemaßnahmen beachten, Baumwollunterwäsche tragen. Und wenn man das alles nicht tut, dann besteht eine erhöhte Chance, dass das immer wieder auftritt. Insofern würde ich deine Frage mal mit Ja beantworten. Also wenn man das einmal hat, da ist man wahrscheinlich so ein bisschen anfälliger dafür.
Das ist ja eigentlich auch gemein. Man hat da unten was, man will es wegmachen und denkt so, oh Gott, ich schrubb mal schön und macht eigentlich genau das Verkehrte. Ja. Und das möglicherweise noch tagelang oder wochenlang.
Genau, so ist es. Genau. Dann muss man vielleicht doch irgendwann mal sich Rat holen, wenn man das, also erster Rat ist Podcast hören.
Ja, natürlich. Absolut. Ne?
Und ja, das ist jetzt so ein klassisches Beispiel. Also wegen einer Pilzerkrankung muss man nicht gleich zum Arzt, aber wenn man natürlich wiederholt darunter leidet, ist es natürlich auch wichtig, die dahinter steckenden Risikofaktoren auszuschließen. Aber erstmal kann man das, kann man sich beraten lassen, informieren und selbst behandeln. Das ist ja jetzt nichts. Mhm.
Ja. Mal jetzt mal so eine Frage. Also wie kann denn so Pilz im Endstadium aussehen?
Also ich meine jetzt mal
angenommen für den Fall, nee, der Typ geht partout nicht zum Arzt, der wäscht sich jeden Tag, das geht einfach, es wird immer größer. Wie ist der schrecklichste Verlauf für jemanden, der immer das Falsche macht?
Also gibt es tatsächlich eindrucksvolle, ich habe ja den Podcast hier vorbereitet, als ich im Urlaub war, und da hatte ich natürlich auch so ein bisschen, habe ich mal ein paar so Bilder aufgerufen, und dann, wenn die Familie dann mir so immer über die Schulter guckt, da gibt es dann schon mal Naserümpfen und so. Also gibt es schon eindrucksvolle Bilder. Aber so der normale Pilz ist dann eher halt, wie gesagt, diese flaue Rötung und so. Aber es gibt tatsächlich Pilzbefall, der dann weit über die Leisten auch hinausgeht und ja, gerade bei Immungeschwächten dann auch mitunter bei wirklich Immungeschwächten gefährlich werden kann. Da gibt es auch einen Pilz im Mund, der heißt dann SOR, der dann nur mit Mundspülung behandelt werden kann. Also das kann tatsächlich dann auch schon so eine schwere Allgemeinerkrankung werden, aber das ist ziemlich selten.
Letzte Frage, die ich noch habe, kann ich denn, wenn ich da mit der Hand...
Weißt du, du hast ja auch, wir haben schon wieder was vergessen.
Okay, jetzt sag nicht die Quizfrage.
Doch, wieder.
Okay, ich mache jetzt eben noch die Frage und dann machen wir die Quizfrage. Kann ich denn mit der Hand das weiter verteilen über meinen Körper? Das heißt, ich kratze mich mal schön da unten und dann kratze ich mir den Rücken und dann... Oder geht das nicht?
Ja, also normale Handhygiene wird natürlich schon empfohlen, ne? Also dass man sich nach dem Toilettengang die Hände wäscht und ne, das ist, ich glaube, das ist in Corona-Zeiten jetzt ohnehin Standard geworden, ne? Dass man also eine normale, sorgfältige Händehygiene betreibt. Aber prinzipiell sind Pilze ja überall, ne? Wenn man natürlich jetzt einen Hautbereich fasst, wo sehr viele Pilze sind und dann einen anderen Hautbereich berührt, überträgt man die natürlich dahin. Ja, das ist schon so. Dann ist halt die Frage, ist an dieser neuen Stelle die Gegebenheit für den Pilz so, dass er da sich wohlfühlt? Ne? Und ja, also da gilt auch ganz, ganz banal normale Hygiene einhalten, dann passiert da nicht viel.
Okay.
Jetzt die auch dieses, das habe ich mir auf einer schmutzigen Toilette geholt. Ne? So dieses, das kann man eigentlich ausschließen in dem Fall.
Ist das so, dass dann auch Leute dann kommen und direkt eine Entschuldigung parat haben für das, was sie da unten haben?
Ja, das, Weil die wirklich dann sagen, okay, ich habe es mir auf einer schmutzigen Toilette geholt, oder sie schieben es auf mangelnde Hygiene, oder sie denken, es ist was Ehrenrühriges, es ist eine Geschlechtskrankheit oder sonstiges. Aber all das ist halt nicht der Fall.
Mhm. Okay. So, was haben wir vergessen? Die Quizfrage, ne?
Zwei Fragen, zwei Sachen. Quizfrage und Pipipedia, ne?
Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir mit der Quizfrage an. Die ich ja noch nie gelöst habe, glaube ich.
Ja, diesmal hast du vielleicht eine kleine Chance, weil ich glaube, dein Bruder ist Hautarzt, ne?
Genau.
Der, ja. Genau. Die Quizfrage heute lautet: Was ist das ABC der Dermatologie?
Da würde ich spontan sagen, viel quatschen und eine Salbe verschreiben.
Ja, diesmal würde ich sagen, das lasse ich als richtig durchgehen.
Ich hoffe, mein Bruder hört den Podcast nicht.
Ja, ich hoffe, Entschuldigung an alle dermatologischen Kollegen, aber das musste jetzt bei dem Thema jetzt einfach sein. ABC der Dermatologie sagt man scherzhaft: A ist Ansehen, B ist Beschreiben und C Cortison.
Was haben die Hautärzte eigentlich für einen Ruf bei euch? Das ist ja, ich höre das ständig von irgendwelchen Leuten, ja, ich bin ja kein Hautarzt und ein Salben verschreiben und so. Das ist so ein typisches, ja, Klischee, oder?
Ist ein Klischee, genau, weil das ist genauso ein vielfältiges Fach wie Urologie. Urologie ist ja auch ganz klischeebehaftet, ne? Das sind so irgendwie so die Schmuddeldoktoren für untenrum. Aber wir werden ja hier in der Pinkelpause erkennen, was das für ein ganz tolles, vielfältiges Fach ist. Jetzt sind wir noch so ein bisschen hier in dem, sagen wir mal, Geschlechtskrankheiten, Genitalbereich, aber wir werden bald schon weiterziehen Richtung Prostata, und dann werden auch andere Hörer uns mit ganz großen Salatohren zuhören und viel lernen, hoffentlich.
Ja, und lernen ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja ein Pipipedia, beziehungsweise du hast es ins Leben gerufen. Fachwörter, die ich noch nicht mal aussprechen kann, vor allen Dingen das heute überhaupt nicht.
Also heute habe ich eins, das besteht aus sechs verschiedenen Worten. Und das ist auch für mich, ich muss das mal eben ablesen. Also ich habe diese Erkrankung zwar schon häufiger gesehen, aber die heißt im Originaltext Balanopostitis chronica circumscripta benigna plasmacellularis zoon.
Mhm.
So. Letztlich ist das, was wir Mediziner eigentlich immer machen, oder was auch hier die Dermatologen, was ich ja eben gesagt habe, die gucken das an und beschreiben das dann. Und letztlich ist das auch nur eine Beschreibung von all dem. Balanopostitis heißt Vorhaut und Eichel, beschreibt also den Ort. Chronica beschreibt den Verlauf, es ist chronisch. Circumscripta heißt, es ist umschrieben, also auf diese Eichel und Vorhaut begrenzt. Benigna heißt, es ist gutartig. Plasmacellularis beschreibt die Zellen, die da sozusagen diese Erkrankung machen. Und Zorn ist der Erstbeschreiber. Der hat sich auch noch da reingemengt. Ganz zum Schluss.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Was ist das jetzt alles? Also ich meine, doofe Nachfrage, aber was heißt das? Ja,
das ist eine Erkrankung der Vorhaut und der Eichel, eine chronische, gutartige Entzündung, die aber jetzt nichts mit einem Pilz zu tun hat, die auch keine klassische Schuppenflechte oder sowas ist, sondern die ist eine eigene spezielle Erkrankung, die tritt so zwischen 50 und 80 auf, also in dem Lebensalter. Man weiß nicht so genau, warum. Auch hier gilt wieder irritative Faktoren, also Wärme, Traumata, diesmal aber unzureichende Hygiene und Immunvorgänge werden da diskutiert, ob die da eine Rolle spielen. Aber ist halt auch eine Erkrankung, die man bei einer Rötung der Eichel und der Vorhaut damit ins Kalkül ziehen muss. Das haben wir ja bis jetzt noch gar nicht so gesagt. Wir haben jetzt nur auf den Pilz fokussiert. Es gibt natürlich auch auf der Eichel Bakterien, Streptokokken, Staphylokokken. Es gibt auch Virusinfektionen, die so aussehen können wie Herpes, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Andere Hauterkrankungen wie Schuppenflechte, Psoriasis, kann den Genitalbereich befallen. Das ist gar nicht so selten, macht dann aber eher so eine trockene, schuppige Rötung da im Genitalbereich.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die mir gerade spontan eingefallen ist.
Nicht alles Pilz, was glänzt.
Sag mal, wenn ich in die Sauna gehe oder wenn ich häufiger Saunagänger bin, hat das auch negativen Einfluss auf oder positiven Einfluss für das Pilzwachstum?
Ja, theoretisch schon. Ne? Das ist ja warm und feucht. Also wenn du jetzt wirklich so ganze tageweise da in der Sauna bist, dann ist es ja schon eher tendenziell warm und feucht. Und wenn du dann das Handtuch sollte man natürlich regelmäßig wechseln und waschen. Ja, mhm. Also Pilze fühlen sich sicherlich in der Wärme und Feuchtigkeit wohler. Mhm.
Chris, ich möchte dir noch einen Kommentar vorlesen unter unserem letzten Podcast. Ja. Und ja, zwar, ja. Moin Chris, moin Jochen. Erstmal dickes Lob für diesen Podcast. Als 26-jähriger Jungspund helfen Chris Rundum-Informationen echt sehr gut. Danke dafür. Ich kann mich sogar noch schmerzhaft an meinen letzten Kontakt zu einem Urologe erinnern. Da war ich 4 bis 6 Jahre alt. Ich glaube, ich sollte mal eine Grunduntersuchung machen und wurde teilbeschnitten. Das hat sau weh getan und ich verübel meinem Vater noch immer, dass er diesen Eingriff wollte, denn heute umschließt die Vorhaut die Eichel nicht ausreichend genug, um ordentlich zu schützen, und mir persönlich behagt das überhaupt nicht. Also man hat die Möglichkeit, uns Kommentare, Meinung oder auch Mitteilungen zu schicken, und wir lesen die auch. So. Lass mal so stehen.
Finde ich eine schöne Rückmeldung. Ich kann aber jetzt leider auch die abgeschnittene Vorhaut leider nicht mehr zurückholen.
Das Ding ist durch, ne? Also.
Das Ding ist durch, genau.
Oh Mann. Gut. Lassen wir mal so stehen.
Lass uns für heute so stehen, weil wir könnten natürlich auch noch Parasiten machen, aber das schieben wir mal, ne? Also hier so Läuse, Krätze, so ist dann vielleicht doch zu viel des Guten, oder?
Ja.
Ja, ist zu viel des Guten. Ich sage, wir machen jetzt mal einen großen Haken hinter das Thema Geschlechtskrankheiten. Das hat uns ja jetzt lange genug verfolgt über die Sommerpause hinweg. Und überlegen wir mal, wie es weitergeht. Ne?
Auf alle Fälle. Ey, du sagst ja immer, Themen gibt es genug. Themen absolut. Gibt es genug. Absolut. Chris, vielen Dank und schönen Gruß nach Aachen.
Ja, danke dir auch. Bis bald. Ciao. Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.